Guten Morgen zusammen. Ich hoffe, euch geht's allen gut. So, als Samuel gefragt hat, gab es ja so, ich weiß nicht, ob es eine gute Woche gab. Aber ich hoffe ganz wirklich von meinem Herzen, dass es euch gut geht und ihr eine tolle Woche hattet. Ich weiß nicht, wie es den anderen Predigern geht, aber ich muss zugeben, sobald ich weiß, dass ich predigen darf, bin ich extrem nervös. Und das ist zum einen gut und zum anderen, sage ich mal, schlecht. Das Gute daran ist, man denkt wirklich Tag und Nacht über die gegebene Bibelstelle und man lässt sich zuerst mal auf sich selbst einwirken. Die schlechte Seite daran ist, ich lasse mich schnell mal von dieser Botschaft mitreißen. Und ungeachtet der Umgebung lasse ich auch von meinen Emotionen mitreißen und fange an zu predigen. Und ich predige nicht, damit ich Leute bekehren kann, sondern ich predige mehr, damit ich mal sehe, wie das sich anhört. Und das ist kein Witz. Das letzte Mal, als mir das passierte, war ich in der Migros, habe Dosen aufgefüllt und ich habe tatsächlich versucht, eine Dose Mais zu evangelisieren. Ich weiß nicht, vielleicht heute ist es ein heiliger Mais, aber... Und trotz meiner Nervosität hat eine gute Kollegin mir gesagt, dass Gott, wenn er will, sogar durch einen Esel predigen kann. Ob das nun eine Beleidigung oder eher eine Ermutigung ist, das dürft ihr selbst entscheiden. Ich für meinen Teil nehme es als eine Ermutigung. Letzten Sonntag haben wir ja eine neue Predigtserie angefangen, der Philipperbrief. Heute etwas im modernen Style. Und schon letzten Sonntag hat Oliver uns erklärt, dass diese Gemeinde unter ganz besonderen Umständen ja aufgebaut wurde. Eine Gemeinde, die in der zweiten Missionsreise von Paulus entstanden ist. Ich meine, Paulus hatte eine Vision, nach Mazedonien zu gehen. Und als er dorthin kam, traf er eine Gruppe von Frauen, die beteten, darunter auch Lydia, die Purpurhändlerin, wo sich später ja mit ihrem ganzen Haushalt bekehrt hatte. Und in Philippi war es auch, wo Paulus einer Sklavin einen Dämon austreibt und wegen dem ins Gefängnis kommt. Und dort auf eine wundersame Weise ja vom Gefängnis ausbrechen oder befreit wird. Und als sich der Gefängniswärter das bewusst wurde, wollte er sich ja das Leben nehmen und Paulus hat ihn aufgehalten. Und der Gefängniswärter bekehrte sich auch mit seiner ganzen Familie. Und wir wissen, Lydia und dieser Gefängniswärter sind wahrscheinlich zu Beginn vom Aufbau der Gemeinde dabei gewesen. Und die heutige Stelle, die Paulus an die Philipper geschrieben hat, ist eine sehr persönliche Stelle. Meiner Meinung nach ist dieser Abschnitt wahrscheinlich der, der am stärksten vom Leiden von Paulus erzählt. Und dennoch ist das der fröhlichste Abschnitt. Paradox, nicht wahr? Wir wollen zusammen lesen in Philipper Kapitel 1, Vers 12 bis 26. Kannst du weitermachen? Genau. Ich bin froh, euch mitteilen zu können, Geschwister, dass das, was mit mir geschehen ist, die Ausbreitung des Evangeliums sogar noch gefördert hat. Bei der ganzen kaiserlichen Garde und weit darüber hinaus hat es sich inzwischen herumgesprochen, dass meine Gefangenschaft eine Gefangenschaft wegen Christus ist. Und bei den meisten Geschwistern ist gerade, weil ich inhaftiert bin, das Vertrauen auf den Herrn so gewachsen, dass sie jetzt noch viel mutiger sind und das Evangelium ohne Furcht weitersagen. Bei manchen sind zwar Neid und Streitsucht mit im Spiel, wenn sie die Botschaft von Christus verkünden, doch gibt es auch solche, die es in der richtigen Haltung tun. Sie handeln aus Liebe zu mir, denn sie wissen, dass ich mit dem Auftrag hier bin, für das Evangelium einzutreten. Die anderen hingegen verkünden Christus aus selbstsüchtigen Motiven. Sie meinen es nicht ehrlich, sondern hoffen, mir in meiner Gefangenschaft noch zusätzliche Schwierigkeiten zu bereiten. Denn ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird, weil ihr für mich betet und weil Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht. Ja, es ist meine sehnliche Erwartung und meine feste Hoffnung, dass ich in keiner Hinsicht beschämt und enttäuscht dastehen werde, sondern dass ich, wie es bisher immer der Fall war, auch jetzt mit ganzer Zuversicht auftreten kann und dass die Größe Christi bei allem sichtbar wird, was mit mir geschieht, ob ich nun leben bleibe oder sterbe. Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Andererseits kann ich sagen, solange ich noch auf der Erde lebe, eine Arbeit tun, die Früchte trägt. Daher weiß ich nicht, was ich vorziehen soll. Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste. Doch ihr braucht mich noch. Und deshalb, davon bin ich überzeugt, ist es wichtiger, dass ich weiterhin auf der Erde bleibe. Darum bin ich auch sicher, dass ich nicht sterben werde, sondern euch allen erhalten bleibe. Denn dann kann ich dazu beitragen, dass ihr im Glauben vorankommt und dass auch euch durch den Glauben immer tiefere Freude erfüllt. Ja, wenn ich wieder bei euch bin, werdet ihr noch viel mehr Grund haben, auf Jesus Christus stolz zu sein und ihn für das zu preisen, was er durch mich für euch getan hat. Eine riesige Stelle. Den Philippern war klar, dass Paulus in Gefangenschaft war. Zum einen erzählt er es schon und zum anderen, wenn wir den Philipperbrief weiterlesen, erfahren wir, dass die Gemeinde Philippi einen Mann namens Epaphroditus zu ihm gesandt haben, damit dieser Paulus zur Seite steht. Epaphroditus. Wenn dieser nicht griechisch tönen würde, könnte man meinen, der wäre Tamile, so lange ist dann sein Name. Wie auch immer, Paulus sandte Epaphroditus nach einer Weile zurück mit diesem Brief. Der Brief, der heute als der fröhlichste Buch in der ganzen Bibel genannt wird. Und diese Fröhlichkeit und diese Freude drückt Paulus durch den heutigen Abschnitt speziell durch. Und diesen Abschnitt werden wir in drei Teilen anschauen. Der erste Teil ist: Bedrängnis ist keine Ausrede. Paulus selbst ist froh, dass das Evangelium sich bei allen, ja sogar bei der kaiserlichen Garde, sich verbreitet. Und es verbreitet sich, dass er ja genau wegen Jesus Christus im Gefängnis sitzt. So ist er der Meinung, dass dies das Evangelium fördert. Bei Paulus stand nicht seine Gefangennahme in seinem Fokus, sondern vielmehr, dass das Evangelium weitererzählt wird. Seine eigene Gefangenschaft sieht er als eine Möglichkeit, andere zu ermutigen und sein Evangelium weiterzuerzählen und ein Zeugnis für andere zu sein. Denn Leute werden ja durch seine Gefangenschaft ermutigt und sind mutiger, auch das Evangelium weiterzuerzählen. Ich meine, wer freut sich schon in der Gefangenschaft? Ich meine, ganz ehrlich, einige von uns, mich eingeschlossen, können ja nicht einmal mit den Corona-Maßnahmen und ihren Restriktionen klarkommen. Aber Paulus ist da ganz anders. Er ist in der Gefangenschaft und freut sich extrem. Wie macht er das? Was ist sein Geheimnis? Wie kann er Freude am Evangelium finden, wenn er verhaftet ist? Ich glaube, die Antwort ist in der Theorie einfacher, als sie in der Praxis ist. Ich denke, Paulus hat gelernt, seinen Fokus ganz anders zu setzen. Im Brief an die Römer, ein Brief, welches Paulus selbst verfasst hat, schreibt er, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelehrt hat, durchzuhalten, der ist bewährt. Und wer bewährt ist, der festigt seine Hoffnung. Und diese Hoffnung basiert wahrscheinlich auf dem Evangelium oder ziemlich sicher auf dem Evangelium. Wir als Nachfolger von Christus sind dazu berufen und von Jesus höchstpersönlich beauftragt, die gute Botschaft in die Welt hinauszutragen. Und man kann es nicht leugnen, unser Leben läuft nicht perfekt. Wir alle gehen durch schwierige Lebenssituationen durch. Krankheiten, finanzielle Probleme, berufliche, schulische Probleme, familiäre Probleme. Und unser Leben ist geprägt von Schmerzen. Wem geht das nicht so? Wenn einer hier ist, dem es nicht so geht, dann ganz ehrlich, dann bitte ich Gott, dass er dich weiterhin so in deinem Leben segnet. Und für die anderen gilt, das Leiden gehört leider zum Leben dazu. Und dies ist ein Teil des normalen Lebens. Und umso mehr wird es ein Teil sein, wenn wir uns für Christus einstehen. Wahrscheinlich sagt auch Jesus aus diesem Grund, man soll es sich ganz genau überlegen und sich die Kosten bewusst sein, wenn man ihm nachfolgen will. Aus diesem Grund wahrscheinlich sagt er auch, in dieser Welt werden wir Bedrängnisse haben. Nicht gerade ermutigend. Aber wisst ihr was? Jesus sagt auch, er hat die Welt besiegt. Amen. Wir dürfen lernen, für das Evangelium, ungeachtet unserer Situation, einzustehen. Niemand, wirklich niemand erwartet von uns, dass wir von einem auf den anderen Tag übereuphorische Menschen werden. Nein, niemand wirklich, sondern wir dürfen und sollten auch lernen, in diesen Situationen auf Jesus hinzuweisen. Weil schlussendlich ist er ja unsere Zuflucht, er ist unser fester Fels. Und das hat Paulus auch gelernt. Er schreibt in einem anderen Brief, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht vergleichbar sind mit dem Guten, was kommt. Ihr seht, Paulus fängt an, oder Paulus hat gelernt, eine andere Sichtweise anzunehmen. Und das ist er sich auch bei dem nächsten Punkt bewusst. Jeder Mensch hat eine andere Motivation. Seit ich klein bin, bin ich ja regelmäßig im CZR, ein Teil des CZR-Inventars. Und seit ich klein bin, bewunderte ich schon Missionare. Und aus diesem Grund wollte ich selbst auch Missionar werden. Aber nicht, weil ich die Botschaft Gottes weitererzählen wollte, sondern weil ich einfach Wunder sehen wollte und sie selbst auch vollbringen wollte. Und die Motivation war ganz einfach, damit Menschen mich bewundern. Als ich etwa 16 Jahre alt war, wollte ich ernsthaft in den vollzeitlichen Dienst, weil ich einfach keinen anständigen Job gefunden habe. Und die Jahre dazwischen wollte ich für Gott arbeiten, damit ich christliche Frauen beeindrucken konnte. Doch erst als ich 18 und 19, so zwischen 18 und 19 war, Jahre alt war, habe ich wirklich den Dienst ernst genommen, weil ich Gott lieb gewonnen habe. Es ist eine tiefe Liebe für mich, wirklich für Gottes Botschaft einzustehen. Es wurde eine Leidenschaft für mich. Und trotzdem kommt die eine oder die andere Motivation, welche ich vorhin genannt habe, immer wieder mal in den Vordergrund. Darum ist es auch für mich wichtig, dass ich mein Herz immer wieder prüfe. Und das ist mein Punkt. Alle haben einen anderen Antrieb. Einige wollen die Botschaft Gottes wirklich verkünden, weil sie von der Liebe Gottes motiviert sind und sie verbreitet sehen wollen. Andere wollen einfach berühmt werden. Andere wollen wirklich von Menschen bewundert werden. Ihnen ist es nicht wichtig, dass das Evangelium für Gott motiviert wird, sondern ihnen ist es wichtig, dass das Evangelium verbreitet wird, damit sie selbst sich preisen können. Und die Bibel warnt uns davor und rät uns auch, selbst zu prüfen. Aber darum geht es heute nicht, sondern heute geht es um die Priorität. Denn Paulus beschreibt eine ähnliche Situation, dass Leute da waren, die aus Liebe zu ihm das Evangelium verbreitet haben und dass Leute da waren, die das Evangelium verbreitet haben, nur damit er noch mehr leidet in der Gefangenschaft. Einige Ausleger sind wirklich der Meinung, dass es eben Leute in der Umgebung von Paulus gab, die seine Stelle wollten, die seine Position als Apostel begehrt haben. Darum haben sie eben das Evangelium erzählt, damit er nicht mehr als Apostel unter den verschiedenen Gemeinden arbeiten kann, sondern so schnell wie möglich abgeschoben wird, damit dieser Platz jemand anderes zugewiesen werden kann. Doch das Interessante, was ich finde, ist, Paulus ist das ziemlich egal. Seine Stellung, seine Position war für ihn in diesem Moment nicht wichtig. Seine Priorität war, dass der Inhalt des Evangeliums unverfälscht weitergegeben wird. Ihm war es von höchster Wichtigkeit, dass die Menschen auf der Welt viel mehr erfahren, dass Gott durch seinen Sohn, was Gott durch seinen Sohn gemacht hat. Wie es ihm dabei geht, stand nicht an erster Stelle. Und oftmals vergessen wir persönlich, was wirklich wichtig ist im Leben. Nicht wahr? Wie schenken wir den unwichtigen Dingen unsere Aufmerksamkeit? Wie beurteilen wir bzw. verurteilen wir und hinterfragen andere ihrer Motivation, anstatt sich darüber zu freuen, dass das Evangelium weitererzählt wird? Versteht mich nicht falsch. Natürlich sollten wir unseren Bruder oder unsere Schwester ermahnen, solange sie sich ermahnen lassen. Aber ermahnen heißt nicht, sich über ihre Art zu ärgern und sich beim Nächstbesten darüber zu beschweren. Sondern es ist vielmehr ein in Liebe ermahnen. Man nimmt ihn zur Seite, hinterfragt. Wir müssen uns selbst nicht verurteilen, wenn wir in diesem Lernprozess sind und ab und zu mal das Ziel verfehlen. Aber wir sollten uns konsequent an der Nase nehmen und wirklich lernen. Paulus selbst hat es auch gelernt. Er hat wirklich gelernt, Dinge von einer göttlichen Perspektive zu sehen und hat eine Leidenschaft für die Botschaft Gottes entwickelt. Und das ist mein dritter Punkt. Ab Vers 21 erhalten wir einen Einblick in die Perspektive von Paulus. Denn er sagt, der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Liest man diesen Vers ohne die Hintergründe, denkt man sich schnell, Paulus, ist alles okay mit dir? Hast du eine schwierige Situation? Bist du depressiv? Brauchst du Hilfe? Das denkt man sich sehr schnell. Doch wenn man diese Stelle genauer ansieht, sieht man, dass er mit einer ganz anderen Ansichtsweise schreibt. Diese Ansicht ist nicht depressiv. Im Gegenteil, sie ist voller Freude und Hoffnung. Wir, also ich persönlich am meisten, leben das Leben und sehen oft das Sterben als ein Müssen. Doch Paulus denkt hier ganz anders. Er denkt umgekehrt. Für ihn ist das Leben auf dieser Welt ein Wenn es sein muss. Aber viel lieber würde er sterben wollen. Denn das würde bedeuten, dass er an Seite von Jesus Christus sein kann. Doch wichtig ist, er ist gar nicht müde von seinem Leben und dem dazugehörigen Leiden. Nein, man könnte es zwar meinen, dass, weil er so schreibt, aber es ist nicht so. Denn in den darauffolgenden Versen sagt er ja, dass er hin und her gerissen ist zwischen dem Leben und dem Leben abgeben. Denn wenn er hier auf dieser Erde bleiben könnte, würde er eine Arbeit tun, die Früchte trägt. Eine Arbeit, die er, wenn er gestorben ist, nicht mehr tun kann. Diese Arbeit besteht für ihn ganz klar aus zwei Schwerpunkten. Das Evangelium zu verbreiten und die Gläubigen zu ermutigen, dass sie im Glauben weiterkommen. Doch der Punkt ist, er ist sehr leidenschaftlich, dass die Arbeit weitergeht und Früchte trägt. Er stellt seine eigenen Bedürfnisse zur Seite zum Wohle der Bedürfnisse anderer. Doch der eigentliche Punkt ist mehr, dass Paulus bereit ist, für das Evangelium zu sterben. Hast du dich in der letzten Zeit gefragt, hast du eine ähnliche Leidenschaft für das Evangelium? Wie steht's mit deiner Leidenschaft für das Evangelium Gottes? Ich habe in den letzten 20 Minuten, 25 Minuten von einem Evangelium erzählt. Doch was genau beinhaltet dieses Evangelium? Ich bin absichtlich nicht darauf eingegangen, weil man ja so schön sagt, das Beste kommt zum Schluss. Das Evangelium ist die frohe Botschaft, dass Gott die Menschen so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn auf die Welt gesandt hat. Dieser hat am Kreuz deine und meine Vergehen, die sich gegen Gottes Wesen gestellt haben, auf sich genommen und ist gestorben. Doch damit endet es nicht. Er ist nicht nur einfach tot, sondern am dritten Tag hat ihn Gott von den Toten wiedererlebt. Und somit uns, den sündigen Menschen, mit sich selbst versöhnt. Und das gilt auch heute, wie für mich, so auch für dich. Wenn du also wirklich, wenn du hier bist und diese Botschaft zum ersten Mal hörst und es etwas mit dir macht, dann bitte ich dich, ignoriere diese Botschaft nicht. Mach es dingfest mit Gott. Nimm sein Angebot an. Das ist meine Empfehlung. Wo war ich genau? Ah, genau. Tod und Auferstehung von Jesu. eine Begebenheit, die die Geschichte der Menschheit 2000 Jahre lang geprägt hat. Doch sie besteht aus weit mehr. Denn wie können wir nun daraus Kraft gewinnen? Laut Paulus haben wir ja eine Zuversicht und eine Hoffnung. Weil der zweite Teil daraus besteht, dass Christus wiederkommt. Ich sage es noch einmal. Jesus Christus kommt wieder. Maranatha. Und das ist unsere Hoffnung. Das ist auch unser Fels, so wie es ein Fels für Paulus war. Weil er schreibt in den Versen 19 und 20, dass am Ende seine Rettung steht. Die NGÜ übersetzen mit Rettung, andere übersetzen mit Heil. Er ist sich bewusst, dass er in den Himmel kommen wird oder bei Jesus sein wird. Und das ist seine Zuversicht. Darum kann er auch sagen, dass die jetzigen Leiden auf diesem Leben nichts ist im Vergleich zu der Herrlichkeit, die mit Christus kommen wird, an der wir teilhaben werden. Das gibt uns Kraft in der Bedrängnis. Das gibt uns die Reife, über die Motivationen anderer Menschen zu sehen und sich allein daran zu freuen, dass das Evangelium von Gott erzählt wird. Ich habe viel von einem Lernen geredet. Genau das meine ich. Diese Perspektive hat Paulus eingenommen. Er hat eine Perspektive, die ins Ewigkeit reicht. Um das genauer zu versinnbildlichen oder zu illustrieren, Francis Chan, einer meiner Lieblingsprediger aus den USA, hat eine Illustration gezeigt und die möchte ich euch auch gerne zeigen. Wir haben hier ein Seil. Das, was ich gestern Abend noch versucht habe, schön mit einem Klebstreifen zu abkleben, repräsentiert unser Leben auf dieser Welt. Und dieses Leben besteht aus Leiden, Not, Bedrängnisse, Schmerzen. Und oftmals fokussieren wir wirklich auf diesen Teil. Aber wir vergessen, dass eine Ewigkeit vor uns steht. Seht ihr den Vergleich? Wir fokussieren auf die Schmerzen hier und fragen Gott, wieso ist das so? Warum bist du so? Liebst du mich wirklich? Und dabei hat er uns so etwas versprochen. Das Seil ist sehr lange, ich kann noch bis morgen weitermachen. Aber ihr versteht, wir sollten uns tagtäglich darauf fokussieren, zu lernen, auf die Ewigkeit zu schauen. Denn dazu sind wir auch berufen. Ich meine, es ist nicht nur, dass Jesus eben am Kreuz gestorben ist. Das hat uns die Möglichkeit zum ewigen Leben verschafft. Ihr seht, das Evangelium ist eine Münze. Auf der einen Seite glauben wir, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Dieser Glaube rettet. Und auf der anderen Seite ist das Wiederkommen von Christus und unsere Teilhabe an der Herrlichkeit Gottes. Und wir glauben auch auf das, denn das gibt uns Kraft und Hoffnung. Lass diese Botschaft auf dich einwirken. Ich bin überzeugt von dem, was Oliver letzten Sonntag gesagt hat, ganz am Schluss. je länger wir in seiner Liebe, in dieser Botschaft auf uns einwirken lassen, desto mehr wächst unsere Liebe und Leidenschaft gegenüber ihm und seiner Botschaft. Überleg dir, worauf legst du im Moment deinen Fokus? Die Probleme, die du gerade in der Welt hast? Oder dieser junge Mann, der vorne auf der Bühne steht und irgendetwas da labert? Oder trachtest du dich doch noch mehr nach dem Reich Gottes und sehnst dich danach, Dinge von einer göttlichen Ebene zu sehen und dementsprechend auch zu handeln? Ich möchte zum Abschluss einfach beten, dass Gott sein Werk voll zu Ende bringt, wie es schon Oliver letztes Mal gesagt hat. Und dass Gott unser Herz und unser Fokus nach seinem Reich richten lässt. Ja, Vater im Himmel, ich will dir von ganzem Herzen einfach Danke sagen für das Geschenk, welches du gemacht hast. Für deinen Sohn, den du auf die Erde geschickt hast, damit er für unsere Sünden stirbt, damit wir mit dir versöhnt sein können. Und dass wir mit dieser Versöhnung Teilhabe an deiner Herrlichkeit haben dürfen. Ich danke dir von ganzem Herzen. Vater, ich bitte dich, dass du uns hilfst, unseren Fokus auf dein Reich zu halten. Dass wir lernen, dass dieses Leben vergänglich ist und wir auf die Zukunft eingestellt sein dürfen. Ich danke dir für dein Werk, welches du an unserem Leben getan hast und noch weiterführen wirst und zu Ende führen wirst. Und ich bitte dich, dass du uns weiterhin Kraft schenkst. In deinem Namen, Jesus Christus. Amen.